SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 6. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Ümit ist noch immer im Keller des Krankenhauses, wo sein toter Vater liegt, den Ümit waschen soll, zusammen mit seinem Cousin. Das will der Brauch. Aber Ümit ist eigentlich gar nicht hier. Er träumt sich fort. Nur, dass der Traum, der so schön angefangen hat und eigentlich eine Erinnerung ist, zu einem Albtraum geworden ist. Er handelt von Ümits Liebe zu Jonas, die er nicht geheim gehalten hat. Deshalb ist sie zerstört worden. Deshalb sitzt er jetzt jeden Donnerstag bei Dr. Schumann, damit er das los wird, dieses Gefühl, das für Dr. Schumann doch einfach nur ein Missverständnis ist. Es liest Cecide Tercian.
Irgendwann helfen das schlechte Schauspielern und Rumdrucksen nicht mehr. Irgendwann nistet sich dieser studierte Doktor mit seinem silberglänzenden Haar, seiner randlosen Brille und seiner sanften Überlegenheit in deinem Kopf ein und überzeugt dich davon, dass mit dir etwas nicht stimmt. Und dann beginnst du plötzlich, einfach so von dir aus, von den Nächten zu sprechen, in denen deine Bettwäsche nass wurde und deine Mutter dir befahl, dich zu schämen. Beginnst du darüber zu sprechen, wie sie dir das Trinken am Abend verbot und du stundenlang mit trockenem Mund einzuschlafen versuchtest und das mit dem Nasswerden dir trotzdem passierte. Dann sind da die bösen leisen Streitereien zwischen deinen Eltern, früh am Morgen und spät in der Nacht, das bedrückende Schweigen zwischen ihnen, die Nächte, in denen Licht aus dem Wohnzimmer durch den Spalt der Zimmertür von Hakan und dir fiel, das endlose Flüstern deiner Mutter, die sich mit Koransuren zu beruhigen versucht und dich in Angst versetzt. Da sind die Tage, an denen du dich fragst, ob dein Vater dich überhaupt liebt. Da sind die Tage, an denen Peri dich in den Arm nimmt und weint und du verstehst nicht warum, aber du weinst mit. Da sind die Tage, an denen Hakan mit geröteten Augen da sitzt und dich bittet, bloß nie die Polizei zu rufen, egal was passiert. Da sind die Tage, an denen deine Mutter dir verbietet, das Haus zu verlassen, weil sie glaubt, die ganze Luft sei vergiftet. Dr. Schumann schrieb fleißig mit in seinem gelben Notizblock, blickte bloß ab und zu auf und hob leicht das Kinn, um Ümit zu signalisieren, er solle weitersprechen. Ümit verließ jede der Sprechstunden mit einem schlimmen Lärm in seinem Kopf. Mit dem Lärm der Kirchenglocken, die seine ganze Kindheit über gefühlt alle 3 Minuten losgedröhnt hatten und jedes Gespräch und jeden Gedanken erstickten. Zu Hause kochte er seiner Mutter Kamillentee, als wollte er seinen Verrat in der Sprechstunde wieder gutmachen, und sie küsste ihn unwissend auf die Stirn. Laut Dr. Schumann war Ümit ein Schwuler, weil sein Vater ihm keine körperliche Nähe zeigte. Er war ein Schwuler, weil seine Mutter immer alles bestimmte. Er war ein Schwuler, weil er in seiner Kindheit mehr Zeit mit seiner Schwester verbracht hatte als mit gleichaltrigen Jungs. Er war ein Schwuler, weil die Frauen in seinem Kulturkreis, Dr. Schumann liebte dieses Wort, so unterwürfig waren, dass er keinen Reiz an ihnen finden konnte. Aber ich dachte, Sie meinen, meine Mutter bestimmt immer alles. Ümit, du musst die Widersprüchlichkeiten des Lebens aushalten, antwortete Dr. Schumann ihm mit geduldiger Stimme. Als sei nur das Leben widersprüchlich und nie das, was Dr. Schumann alles jeden Donnerstag über Ümits Familie sagte. Hast du nicht in einer unserer ersten Stunden erzählt, dass sich bei euch ausschließlich deine Mutter und deine Schwester um den Haushalt kümmern? Ümit wollte fragen, was zum Henker das mit irgendwas zu tun hatte. Er fragte stattdessen, wer putzt eigentlich bei Ihnen? Bei uns räumt jeder seine eigenen Dinge weg. Nein, das ist Aufräumen, das meine ich nicht. Ich meine Putzen. Wer putzt bei Ihnen das Klo? Dr. Schumann schüttelte heftig den Kopf. Diesen Bereich übernimmt die Haushälterin, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das Wort Schwuler sagte Dr. Schumann natürlich nie. Für ihn gab es das Wort wahrscheinlich gar nicht, weil es ja auch diese Sache nicht gab. Also Männer, die Männer liebten. Das sei eine Erfindung der Medien, sehr gefährlich, gerade für jüngere Menschen, weil die zur Nachahmung neigten und alles, was sie im Privatfernsehen sähen, für Normalität hielten. Es gebe keine Männerliebe. Es gebe nur Menschen mit ernstzunehmenden Störungen, bei denen man beratend Hilfe leisten müsse. Ümit war einer dieser Fälle. Ein einziges Mal nur versuchte Ümit, Dr. Schumann zu widersprechen. Ümit, der Menschen selten widersprach und sich, wenn er es doch tat, so oft räuspern musste, dass man ihn kaum verstand. Doch diesmal nahm er seinen Mut zusammen und sprach es einfach aus. Sagte, dass es doch wohl zu jedem Thema unterschiedliche Meinungen gab und dass ihn mit Sicherheit schlimmere Krankheiten hätten erwischen können, als in jemanden verliebt zu sein. Er war verblüfft, dass die Worte diesmal klar und verständlich aus seinem Mund purzelten. Aber Dr. Schumann sah ihn nur gleichgültig an und fragte, »Habt ihr in der Schule schon mal über AIDS gesprochen?« Und dann nickte Ümit und nahm sich vor, so etwas nicht mehr zu sagen. Wasserplätschern. Ümit öffnet die Augen, blickt auf die weiße Fliesenwand, die grauen Zementritzen. Er blickt sich um und sieht, dass seine Mutter und Perry nicht mehr im Kellerraum sind. Er ist alleine. Nur der Hodja in seinem Arztkittel und der fremde Cousin stehen mit ihm um den Metalltisch herum. Die zwei waschen den nackten, aufgedunsenen Körper vor ihnen auf dem Tisch und sprechen immer weiter leise ihre Gebete. Beide tragen Mundschutzmasken. Ümit fasst sich ins Gesicht und stellt fest, dass er selbst keine trägt, obwohl er so schlecht Luft bekommt. Er tritt näher an den Tisch. Der Körper ist fleckig, nur sein Unterleib bedeckt von einem weißen Tuch. Die Flecken sind blau und lila und sehen aus wie die Blutergüsse, die Ümit manchmal nach dem Fußball hatte. Nur sind sie größer, viel größer, bedecken ganze Hautflächen. Er blickt auf die Hand seines Babas, die farblos und dick daliegt, wie ein kleiner aufgeblasener Schwimmflügel. Er riecht den süßlichen Lavendel hier im Raum immer noch, aber auch etwas anderes. Er atmet mühsam nur noch durch den Mund, weil dieser Geruch kaum zu ertragen ist. Er reißt sich die Mundschutzmaske ab, die er nicht trägt, holt tief Luft, bekommt nicht genug, spürt, wie seine Beine wieder zu Hefe werden, wie seine Knie einknicken, wie der weiß gefließte Raum sich in leuchtende Punkte auflöst. Ümit fühlt, wie sein Körper zerfällt und zu tausend kleinen Federn zerplatzt. Aber da ist kein Jonas, der ihn nach oben trägt. Sevda. Sevda betet. Sie trägt ihre große schwarze Sonnenbrille, sitzt mit den Kindern auf der Rückbank des Taxis und betet. Al-Faltiha und Al-Ikhlas. Die ersten beiden Gebete, die sie in ihrem Leben gelernt hat. Sie hat keine Ahnung, wovon sie handeln, keine Ahnung, was diese Worte bedeuten, die sie als Kind auswendig lernen musste. Sie spricht ja kein Arabisch. Woher soll sie es wissen? Sie wiederholt nur die Klänge und Rhythmen, den Ton. Aber immer wenn ihr der Kopf vor lauter Panik aussetzt, fallen ihr diese beiden Koransuren ein und sonst nichts. Sie sind wie Treppengeländer in einem stockdunklen Haus. Sie sind ihr Halt. Die Nachricht vom Tod ihres Vaters ist wie eine Walze über Sevdas Leben gerollt, wie eine unmissverständliche Botschaft von oben, als wolle Allah sie bestrafen für das, was sie seit Monaten treibt, ohne auch nur einen Hauch von Scham zu empfinden. Es gibt sie also doch, die Gerechtigkeit. Da ist sie nun, um über Sevdas Kopf zusammenzubrechen, wie ein niederbrennendes Haus. Sevda ist am Morgen die Treppe runter zu ihrem Laden geeilt, hat Frau Meier aus dem zweiten Stock gebeten, mit Edding auf einen großen Zettel wegen Trauerfall geschlossen zu schreiben und hat den Zettel an die Tür neben die Öffnungszeiten geklebt. Zum ersten Mal seit 2 Jahren hat Sevda den Laden zugemacht, der sonst 6 Tage die Woche geöffnet ist. Das Wort Trauerfall schlug Frau Meier vor. So sagt man das wohl im Deutschen, damit man nicht »Mein Baba ist tot« an die Tür schreiben muss. Das hatte ihr Sevda zuerst diktiert. Dann hat Sevda ihre beiden Angestellten angerufen und angewiesen, zu Hause zu bleiben, damit sie ihr nicht das Geschäft ruinieren, während sie weg ist. Davide und Moni taugen einfach zu nichts, wenn man ihnen nicht jede Minute auf die Finger schaut und sagt, was zu tun ist. Wahrscheinlich würden sie die ganze Schicht lang in der Küche rumturteln und es nicht einmal bemerken, wenn Gäste reinkämen und sich an einen der Tische setzten. Man kann sich auf dieser Welt auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Wer sollte das besser wissen als eine Frau, die von denen verraten wurde, die ihr am allernächsten waren? Das Taxi gleitet durch eine flache Landschaft ohne Bäume, die Sevda seltsam fremd vorkommt. Dabei kennt sie diese Schnellstraße. Sie führt zum Flughafen und auch zu dem Großhändler, zu dem Sevda ab und zu für den Laden einkaufen fährt. Ihr ist nie aufgefallen, wie trostlos und leer die Gegend ist. Grüne und gelbe Felder wechseln sich ab, schließen so nahtlos aneinander an, dass Sevda schlecht wird vom Hingucken. Sie betet weiter, merkt, wie ihr immer noch Tränen übers Gesicht laufen, bis zum Kinn. Sie nimmt die Sonnenbrille ab, wischt sich mit der Hand über die Wangen, betrachtet ihre vom Mascara geschwärzten Fingerspitzen. Sie schaut an sich hinunter. Auf dem Jäckchen ihres rosafarbenen Twinsets glänzt wässrig ein Fleck. Auch das noch. Wer kommt bloß auf die Idee, sich auf dem Weg zur Beerdigung des eigenen Vaters zu schminken? Für wen? Wozu? Ist das etwa ihre Art, am Leben festzuhalten? Sich gegen den Tod zu wehren? Ich bin eine Frau, ich lebe, also schminke ich mich? Wie armselig. Vielleicht hat sich das Schminken heimlich in Sevdas Körper eingeschlichen. Vielleicht passiert das automatisch, wann immer sie den Laden nicht öffnen muss. Montags, am Ruhetag, nutzt Sevda normalerweise ihre paar kostbaren Extraminuten, um ein bisschen Schminke aufzutragen, bevor sie sich an die Abrechnung setzt und anschließend zu den Händlern muss. An allen anderen Tagen der Woche rennt Sevda ständig zwischen dem Laden im Erdgeschoss und ihrer Wohnung im ersten Stock hin und her, um die Kinder und die Gäste gleichzeitig zu versorgen, um zu kochen, das Geschäft am Laufen zu halten und die beiden Angestellten zu kontrollieren, die seit neuestem bescheuerterweise auch noch ein Paar sind und nur noch Augen füreinander haben. Dann schafft Sevda es höchstens mal, ihr Gesicht einzucremen und die Haare zu kämmen, bevor sie vor die Gäste tritt. Und das war's schon. Aber einmal die Woche will Sevda sich schön fühlen. Einmal die Woche lässt sie sich ein Bad ein, schmiert sich eine Maske ins Gesicht, massiert eine Kur in die Spitzen ihrer Locken ein und zieht einen feinen schwarzen Lidstrich über ihre Augen. Einmal die Woche macht Sevda eine Stunde lang etwas nur für sich selbst. Bahar lehnt den Kopf an Sevdas Schulter. Sevda schluchzt noch immer wie eine von Bahars kleinen Schulfreundinnen, wenn ihnen peinlich ist, dass sie gerade hingefallen sind.
»Mami, bitte nicht traurig«, sagt Bahar.
Cem sieht Sevda nur ängstlich von der Seite an. Ihre Kinder haben sie noch nie weinen gesehen. Immer ist es ihr gelungen, sich vor ihnen zu verstecken, wenn sie in einen Heulkrampf ausbrach. Aber der hier ist anders. »Sein«, korrigiert sie Bahar und wischt sich den Mascara mit einem Taschentuch aus dem Gesicht. »Bitte nicht traurig sein«, heißt das. »Da muss ein Sein hin, Bahar. Sprich nicht wie ein Ausländer.« Die Kleine dreht sich weg und sieht aus dem Fenster. Sevda setzt ihre Sonnenbrille wieder auf. Al-Fatiha, die erste Sure des Koran, bekam Sevda von ihrer Oma beigebracht, als sie vielleicht so alt war wie ihre Tochter jetzt. 7. Niemals aufbegehren, immer dankbar sein für das, was man hat. Auch das hat ihre Baba Anne ihr beigebracht, selbst wenn sie Sevda das genaue Gegenteil vorlebte. Ihre Baba Anne ließ sich nämlich von niemandem irgendetwas sagen und schon gar nicht von ihrem Mann. Sie sah sich immer im Recht und oft schienen sie es auch zu sein. Und doch forderte Baba Anne von allen anderen Demut ein und predigte sie, als wäre sie die höchste aller Tugenden und garantiere ein besonders schattiges Plätzchen im Paradies. Als Sevda im Alter von 12 Jahren mit den Großeltern in Karlda zurückbleiben musste und der Rest der Familie nach Deutschland zu Hüseyin durfte, war Sevda vor allem verwirrt darüber, dass man Dinge von ihr erwartete, die für andere nicht zu gelten schienen. Sie musste aber erst 13 Jahre alt werden, bis sie sich das allererste Mal traute, deutlich und bestimmt Nein zu sagen. Immerhin ging es um ihr Leben.
»Nein, ich will nicht heiraten«, flüsterte Sevda damals, aber mit einem Nachdruck, der ihr Flüstern wie einen Schrei vibrieren ließ.
Ihre Baba Anne sah überrascht vom Gasherd auf und zu Sevda rüber. Dann streichelte sie ihr mit ihren schrumpeligen, henna-roten Fingern über die Wange, wie um Sevda dafür zu loben, dass sie sich ihr endlich widersetzte.
»Kind, niemand wird dich dazu zwingen. Aber irgendwann musst du heiraten. Und ich sage dir, dieser Mann ist Lehrer. Einen besseren als ihn findest du hier nicht.«
Sie löste ihre kalten Finger von Sevdas weichem Gesicht und drückte ihre Hand. In Sevdas Augen sammelten sich Tränen. Sevda wandte den Blick von ihrer Baba Anne ab und atmete flach, um die Tränen bei sich zu behalten. Ihre Augen fixierten das große runde Emaille-Tablett, das an die Wand gelehnt dastand und auf dem ihre Baba Anne sicher frisch geschnittene Hängel für den Lehrer servieren würde, wie sie es immer tat, wenn besondere Gäste kamen.
»Mir ist egal, ob er Lehrer ist. Der ist doch viel zu alt. Baba Anne, ich will ihn nicht.«
Noch 2 Tage zuvor, als sie Sevda gesagt hatten, dass der Grundschullehrer sich bei ihrem Dede angemeldet hatte, um bei ihm um Sevdas Hand anzuhalten, hatten ihr die Ohren geglüht vor Aufregung. Sevda gefiel die Idee, dass jemand in sie verliebt war und dass sie mit ihm ein eigenes Zuhause haben würde, mit einem eigenen Ofen und einem eigenen Fernseher, vor dem sie jeden Sonntagabend Arm in Arm liegen würden, um gemeinsam Dallas zu schauen. Vielleicht würden sie sich danach auf den Mund küssen, wie Pamela und Bobby. Sevdas Atem stockte bei dem Gedanken. Sie warf sich auf den Divan, schloss die Augen, malte sich aus, wie es weitergehen würde nach diesem Kuss. Doch mit jeder vergehenden Stunde wurde Sevda klarer, wie wenig alles um sie herum jener Welt glich, in der Pamela im Badeanzug am Pool lag, bunte Getränke schlürfte und zum Abendessen an einer langen Tafel saß und dass es hier weder einen Pool gab, noch Frauen, die Badeanzüge besaßen oder an Tafeln aßen. Und so verwandelten sich Sevdas Dallas-Träume schließlich wieder zurück in das Leben, das alle Frauen führten, die Sevda kannte. In ein Leben, das immerzu nach gedünsteten Zwiebeln roch, in dem ständig Kinder aus den Schößen purzelten, in dem man zu Hause auf dem Boden aß und in den Wintern wegen der ununterbrochen heizenden Öfen schwitzte und in den Sommern fror. »Ich werde nach Deutschland ziehen, Baba Anne.« Baba Anne saß auf einem Kilim auf dem Küchenboden und schälte einen Apfel. Ihr grün glänzendes, geblümtes Samtkleid erinnerte Sevda an die Blumenwiesen im Dorf, die jedes Jahr nach 6 Monaten Schnee wie durch ein Wunder innerhalb weniger Tage erblühten. Vielleicht trug Baba Anne ihre geblümten Kleider, um sich an ihr Dorf oben in den Bergen zu erinnern, das sie niemals hatte verlassen wollen und auch niemals verlassen hätte, wenn ihr Sohn Hüseyin sie nicht dazu gezwungen hätte. Sevda war 8 gewesen, als sie mit ihrer Mutter, ihren Geschwistern und den Großeltern runter in die Stadt gezogen war. Seitdem fuhr Baba Anne jeden Sommer für ein paar Tage hoch ins Dorf zu den Verwandten, von denen es immer weniger gab. Alle gingen sie weg nach Karlda und in andere Städte. Mit einem der Messer, die Sevdas Baba aus Deutschland mitgebracht hatte, zog Baba Anne Kreise über den Apfel, bis die Schale als Spirale auf die Blumenwiese in ihrem Schoß fiel.
»Ich werde in Deutschland zur Schule gehen«, sprach Sevda ungefragt weiter. »Ich werde eine Geschäftsfrau werden, Baba Anne.«
Baba Anne schüttelte den Kopf und grinste, als hätte sie einen Witz gehört. Über ihr trockenes Gesicht rannen die Falten wie 1000 kleine Flüsse, die alle an derselben Stelle zusammenliefen, in der klaffenden schwarzen Lücke neben ihrem Schneidezahn.
»Baba Anne, warum lachst du?«
»Baba hat gesagt, dass ich bald nachkommen darf. Wann holt er mich endlich?«
Baba Anne hielt Sevda ein Apfelstück hin.
»Er holt dich, wenn Dede und ich sterben. Wer soll denn sonst auf uns aufpassen?«
»Und wer passt auf euch auf, wenn ihr mich an diesen Lehrer verheiratet?«
»Du wärst doch in der Nähe, mein Kind. Er will in ein Haus hier im Viertel ziehen.«
Sevda musste schlucken. Es war also schon an alles gedacht, an alles, außer an Sevdas eigene Wünsche. Das Apfelstück hing immer noch in der Luft. Als ob die Alten jemals sterben würden, so viele Vitamine, wie sie ständig fraßen. Sevda schnappte nach dem Apfel, bevor Baba Anne sich entschied, ihn selbst zu essen.
»Was ist das überhaupt, eine Geschäftsfrau?« fragte Baba Anne,
wischte sich die Hände an einem der selbst gehäkelten Lappen ab, die, wie an einer der Fahnen gelanden, an den Nationalfeiertagen über dem Spülbecken hingen und lief aus der Küche, ohne Sevdas Antwort abzuwarten.
Eine Geschäftsfrau war eine Frau, die gepflegt war und perfekte Kleidung anhatte und ihr Kinn eine Etage höher trug als alle gewöhnlichen Frauen und die ihre eigenen Entscheidungen traf, ohne ihren Mann oder ihre Eltern um Erlaubnis zu fragen. Einmal nur hatte Sevda eine solche Frau in echt gesehen. Sie war damals noch sehr klein, 4 oder 5 vielleicht. Jedenfalls lebten sie noch oben im Dorf, in dem der Schnee viel höher als unten in Karlda war und in dem eigentlich niemals Menschen vorbeikamen, die man nicht zumindest vom Sehen kannte. Dick eingepackt wie eine Wassermelone, aus der 2 winzige Zahnstocherbeinchen ragten, stand Sevda dort oben im Dorf vor der grün gestrichenen Haustür und starrte in das endlose Weiß, das sich Tag für Tag vor ihr erstreckte. Und da erschien plötzlich, mitten im Weiß, eine Frau mit einem Bobhaarschnitt und einer großen schwarzen Sonnenbrille. Die Frau schaute auf einen Zettel, als suche sie ein bestimmtes Haus oder eine Person. Sie war das fremdeste Wesen, das Sevda jemals gesehen hatte. Ihr Pelzmantel war hellbraun und endete kurz über ihren Knöcheln. Darunter ragten Stiefel mit Absätzen hervor, die sich ganz und gar nicht für die schlammigen Wege im Dorf eigneten. Aber die Frau sah auch nicht so aus, als müsse sie viel gehen, dachte Sevda später, als ihr die Begegnung wieder einfiel. So einer hatte einen Chauffeur und einen Mercedes oder so etwas. An ihrem Handgelenk trug die Frau eine kastenförmige blaue Handtasche. Und als sie kurz ihre Sonnenbrille abnahm, sah Sevda, dass sie einen spitzen Lidstrich hatte, wie die Frauen in den Filmen. Bis heute weiß Sevda nicht, wer diese schöne Frau im Dorf damals war, nach wem sie suchte und ob sie fündig wurde. Als Sevda Jahre später einmal von der Begegnung erzählte, nannte ihr Dede die Erinnerung Unfug. Sie habe sich das bloß eingebildet. Was, eine solche Frau da oben solle? Nichts! Und es stimmte zwar, dass Sevda für ihr Leben gern vor sich hinträumte und sich Dinge ausmalte, aber genau deswegen konnte sie die scharfe Trennlinie zwischen Realität und Traum ja überhaupt erkennen, viel klarer als jene, die längst keine Träume mehr hatten und an nichts glaubten, was nicht in der Moschee gepredigt worden war. Die Frau mit dem Bob und der Sonnenbrille hat es gegeben, Sevda ist sich sicher. Nur hat niemand außer ihr das Glück gehabt, ihr begegnen zu dürfen.